Herausforderung des Lebens. Wir sind in unserem Leben täglich mit Herausforderungen konfrontiert. Und ich würde gerne unterscheiden zwischen zwei Arten von Herausforderungen. Die einen, die wir uns selber aussuchen. Und die Herausforderungen, die auf uns zukommen, die uns aussuchen. Wir sagen, dass Menschen sich gerne Herausforderungen suchen, um zu wachsen. Weil sie sich diesen Herausforderungen gewachsen fühlen. Wir haben 3 Kinder und jetzt noch einen Hund. Und ich frage mich manchmal, muss das wirklich sein? Noch jemand, den wir versorgen müssen. Noch jemand, der unsere Zeit in Anspruch nimmt. Aber wir fühlen uns dem gewachsen. Wir haben es uns ausgesucht, ganz bewusst. Und wir stehen zu dieser Entscheidung. Und es gibt Herausforderungen, die suchen wir uns vielleicht nicht aus. Wenn auf einmal ein Familienmitglied nicht mehr da ist, von jetzt auf gleich. Wenn ich auf einmal merke, dass ich meine Arbeit nicht mehr festhalten kann und ich nicht mehr gebraucht werde. Oder wenn es zwischenmenschlich nicht funktioniert, weil mein Partner mich nicht mehr ertragen kann. Oder weil ich in der Gemeinde vielleicht immer Recht haben will und die Leute mich deswegen meiden, weil ich so rechthaberisch bin. Da muss ich mich diesen Herausforderungen auch stellen. Aber das ist oft unbequem, es macht nicht so viel Spaß. Aber das sind die Herausforderungen des Lebens. Und ich finde es spannend, dass Jesus Herausforderungen in unserem Leben sieht und er sie ganz genau anspricht, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Er spricht uns ganz persönlich an und André hat letztes Mal so schön die Bergpredigt eingeleitet und Jesus nimmt uns da in die Pflicht. Und er ist sehr mahnend an mancher Stelle. Und ich bin kein Freund mahnender Worte, wenn sie an mich gerichtet sind. Ich kann das ganz gut zu anderen, zu meinen Kindern. Oder wenn ich jemandem mal auch ganz ernst was sagen will, dann fällt mir das manchmal ganz leicht. Aber wenn sie zu mir kommen, das tut mir dann weh. Das ist mit Schmerzen verbunden. Eine Herausforderung. Ich möchte nach dieser kurzen Vorrede direkt reingehen in diesen Text, in die Bergpredigt, sodass sie vielleicht noch mal ein Stück weit lebendig werden kann vor unseren Augen. Wir sind im Matthäus Kapitel 5. Und ich werde auch immer mal wieder sagen, wo die Verse stehen, dass der möchte, der kann es gerne mitlesen und so auch mit dabei sein in diesem Text. Matthäus 5, ich möchte mit den Versen 21 und 22 beginnen. Jesus sagt, man hat euch gelehrt, dass unsere Vorfahren geboten wurde, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, der wird verurteilt. Ich aber sage euch, schon der nur zornig auf jemanden ist, der wird verurteilt. Wer zu seinem Freund, Anmerkung von mir, seinem Bruder, seiner Schwester, seinem Mitmenschen, seinem Nachbar, sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Das sind sehr mahnende Worte von einem Jesus, der alle Menschen liebt und alle Menschen achtet und für alle Menschen da sein will und der auch für alle Menschen da ist. Das steht außer Frage. Und trotzdem werden wir hier ganz doll aufgefordert, dieses Gebot, du sollst nicht töten, was wir alle gut kennen und die meisten von uns wahrscheinlich auch einhalten bisher, er geht einen Schritt weiter. Er sagt, das alleine, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Wir hatten das bei den Teens mal. Da gab es so einen kleinen Vorfall. Jetzt, ja, es ist auch nichts Außergewöhnliches. Sowas gibt es, dass Beleidigungen dort stattgefunden haben aufgrund der Beschaffenheit eines Körpers. Und ich vergleiche das gerne damit, dass wenn wir jemanden die Nase brechen mit einem Schlag, dann hört das Bluten irgendwann auf und die Nase, die ist irgendwann mehr oder weniger zusammengewachsen. Mir wurde auch schon mal die Nase gebrochen, einen kleinen Huckel habe ich noch. Aber die Narben, die bleiben, wenn dich jemand fett nennt oder dumm nennt oder ekelhaft nennt. Das bleibt manchmal dein ganzes Leben lang. Und das siehst du dann nicht mehr. Das bleibt. Und das sieht keiner. Ich fand den kulturhistorischen Kontext auch nochmal wichtig. Denn in der damaligen Zeit war es tatsächlich ein Problem, dass Leute sich gegenseitig beschämt haben, weil sie sich frommer hielten als andere. Da war jemand im Glauben etwas weiter als ein anderer und dann wurde gesagt, was? Du bist nicht so gut wie wir. Du bist schlechter als wir. Du darfst nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft sein. Beschämung, ein ganz großes Problem damals. Und ich glaube heute auch noch. Ich habe in dieser Gemeinde und in anderen Gemeinden ab und zu mal eine Geschichte gehört und vielleicht auch noch mal eine andere, wo Leute mir erzählen, dass sie aufgrund ihres Glaubens ausgegrenzt worden sind. Dass sie aufgrund ihres Kleidungsstils einen Spruch bekommen haben. Dass jemand mit mehr theologischem Wissen jemanden belehrt hat und ihn dabei zu verstehen gegeben hat, dass er auf dem falschen Weg sei und er doch mal besser die Bibel lesen sollte. Das ist Töten, wenn wir nach diesem Maßstab Jesu gehen. Und wir brauchen es, glaube ich, nicht rechtfertigen, aber ich weiß es nun mal eben besser als du. Okay, dann fang bei dir an und mach vor deiner eigenen Tür erstmal sauber, bevor du was zu mir sagst. Das sagt Jesus, er fordert uns auf dazu. Ja? Versöhnung. Wir haben viele Lieder über Versöhnung. Versöhnung selbst für Feinde. Echter Friede nach dem Streit. In Vers 23 steht dazu, wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt euer Opfer da. Mir gefällt diese Hierarchie. Die Versöhnung ist wichtiger als das Versöhnungsfest. Ich kann immer wieder zum Abendmahl gehen und in dem Bewusstsein das Brot nehmen und die Füße meines Nächsten waschen, aber trotzdem einen jahrelangen Familienstreit haben, der da wuchert und quillt und immer sind da noch Abneigungen und böse Worte, Beschämungen vorhanden. Jesus sagt, lass das Abendmahl sein. Nimm das Telefon in die Hand und klär das. Treff dich heute, wenn es dir einfällt. Und sag nicht, ja, später, ja, das muss ich auch noch machen, sondern sprich es heute an. Und ich bilde mir ein, dass ich sagen kann, dass es sehr schwer ist. Ich komme aus einer Familie mit sehr, sehr vielen Zerrissenheiten und Konflikten. Und trotzdem glaube ich, es ist sehr, sehr gut, diese Dinge anzusprechen und in Angriff zu nehmen. Und nicht immer ist alles, ach schön und wir haben uns alle lieb. Aber sagt Paulus nicht an einer Stelle, solange es an uns liegt, sollen wir versuchen, mit den Menschen in Frieden zu leben? Sonst könnte ich immer auf den anderen warten und sagen, du müsstest mal den ersten Schritt machen. Aber Jesus fordert mich auf, nein, nein, du machst den ersten Schritt. Du übernimmst Verantwortung für dein Leben. Und du lässt dieses Opferfest jetzt hier mal sein. Und ich finde es spannend, dass es im Alten Testament ja genauso ist. Ne? Manchmal denkt man, ja, es ist jetzt da was Neues. Nee, im Alten Testament haben wir es auch, Hosea. Ne? Hosea 6, Vers 6. Treue will ich von euch und nicht, dass ihr mir Tiere schlachtet. Ihr sollt mir nicht Brandopfer bringen, sondern erkennen, wer ich bin und was mir gefällt. Das erwartet Gott von uns, dass wir erkennen, was ihm gefällt. Und Jesus greift das auf. Was mein Vater will, ist, dass ihr euch miteinander versöhnt und dass ihr euch respektvoll behandelt und gut miteinander umgeht. Und nicht, dass der eine denkt, oh, ich bin stärker und größer als der andere. Dann kommt er mit dem nächsten schweren Thema. Vers 27. Man hat euch auch gelehrt, dass geboten wurde, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Warum? Warum so streng? Weil Jesus weiß, was es macht, was Blicke anrichten können. Wenn wir über diese Blicke noch nachdenken und uns bestimmte Szenarien ausmalen, will ich es mal nennen, was es dann mit uns macht? Eigentlich eine gute Hilfe. Eigentlich danke, Jesus, dass du uns das sagst, damit wir gar nicht erst in die Versuchung kommen. Versuchung, ein gutes Stichwort, denn zur damaligen Zeit, diese ganzen rabbinischen Auslegungen, die gehen doch häufig in eine gewisse Richtung, und zwar, dass die Frau die Quelle der Versuchung ist. Und auch in vielen Weltreligionen ist die Frau diejenige, die sich doch mal bitte zurückhalten sollte mit ihrer aufreizenden Art und Weise und wie sie sich kleidet und was nicht alles. Aber was sagt Jesus hier? Kontrolliere das, was du kontrollieren kannst. Und das sind deine Augen. Und das sind deine Gedanken. Es wird immer ein Mädchen geben, die sich zu frei kleidet. Aber das heißt nicht, dass du jetzt auf einmal auf dem Boden liegen musst und sagst, oh, ich kann nichts tun. Ich habe es mal in meinem Freundeskreis erlebt. Ich will es hier nicht so weit ausführen, aber nee, lieber nicht. Jesus sagt, du kannst was tun. Wie du guckst, wie du denkst. Und zur damaligen Zeit finde ich es total spannend, er gibt den Männern die Verantwortung und sagt, nee, nee, Freunde, ihr habt die Verantwortung. Und die Frauen auch, aber für sich und nicht für uns. Okay? Die Frauen haben auch Verantwortung, aber für sich und wir für uns. Okay. Und auch das ist nicht neu. Ich habe mir nochmal einen Vergleichstext auch in Hiob rausgesucht. Hiob 24, Vers 15. Gleiche Thema auch. Das Auge des Ehebrechers lauert auf das Dunkel und er denkt, mich sieht kein Auge und er verdeckt sein Antlitz. Also auch im Alten Testament auch schon Thema gewesen. Es fängt schon im Kopf an und nicht erst in der Tat, in der Umsetzung. Also auch dort schon ein Thema gewesen. Es geht um Planung. Es geht um das, was im Kopf passiert. Und es geht ganz oft um die Beschämung der Frau. Beschämung ist ja eh das Thema, was uns heute hier auch begleitet. Und jetzt kommt eine Handlungsanweisung von Jesus. Es kommt immer auch eine Lösung. Ja? Wenn dich also dein Auge, und wenn es auch dein gutes Auge ist, zur Begierde verführt, dann reiß es doch heraus und wirf es weg. Besser du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Auch wieder sehr drastisch, sehr mahnend, sehr ernst. Eine neutestamentliche Chirurgie habe ich gelesen, ja. Wer von euch hat schon mal sein Auge rausgerissen? Sollten wir vielleicht öfter tun. Nicht nur in diesem Kontext, vielleicht auch in anderen Kontexten. Wenn wir etwas sehen, wo wir nicht unseren Mund halten können, wo wir blöde Kommentare abgeben und sagen, so wie du heute hier bist, nicht gut. Vielleicht sollten wir dann lieber die Augen zumachen, auf unseren Platz gehen und leise sein. Sagt er. Besser ein Körperteil wird verbrannt, als der ganze Körper in der Hölle. Oder? Besser wär's. Besser wär's. Welche Lösungsansätze haben wir? Wir haben zwei Optionen, habe ich so für mich rausgearbeitet. Die eine ist, dass wir sagen, die Versuchungsquelle liegt extern woanders, bei der Frau, bei dem Spielcasino, bei dem Alkohol, bei dem Drogen, bei den Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind. Und deswegen meide ich alles und lebe im Kloster. Kann man ja machen. Ist ja auch okay, machen ja auch viele. Oder wir übernehmen Verantwortung für unser Leben und sagen, ich entscheide mich bewusst dagegen. Und Jesus gibt uns die Wahl. Er traut uns das zu, eine gute Entscheidung zu treffen. Verantwortung für unser Leben, für unser Handeln, für unser Denken zu übernehmen. Und Vers 30 muss ich auch nochmal. Und wenn ich deine Hand, auch wenn es deine kräftigere Hand ist, bei mir ist es die rechte, zum Bösen verführt, dann hack sie ab und wirf sie weg. Besser du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Ich habe mir diesen Text so oft durchgelesen. Und der ist sehr, sehr hart. Und vor ein paar Jahren hätte ich darüber nicht gepredigt. Ganz sag ich so, wie es ist. Aber es ist ein guter Text, der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Ich habe das Gefühl, dass die Versuchungen im Laufe des Lebens nicht weniger werden. Oder? Und vielleicht derjenige, der sagt, ich kann keine Versuchung. Schau mal genauer hin. Schau mal genauer hin. Bevor das eintrifft, was Jesus hier sagt. Ja? Es ist sehr ernst und ich nehme mich da immer mit rein. Also, puh. Anderes Thema, Vers 38, ich überspringe ein paar Verse, vom Schwören werdet ihr auch noch hören, vom Radovan. Ich bin jetzt bei Vers 38. Man hat euch gelehrt, dass geboten wurde, wenn jemand sein Auge oder am Auge verletzt, also wenn jemand einem anderen Menschen am Auge verletzt, soll er selbst am Auge verletzt werden. Und wer anderen einen Zahn ausschlägt, soll selbst dafür einen Zahn einbüßen. Auch so ein schwieriger Text, der aus dem Alten Testament stammt und man jetzt glauben könnte, du haust mich, ich hau dich. Ergibt ja auch Sinn. Von wem lernen wir Erwachsenen das? Von unseren Kindern, ja? Naja, Spaß. Aber das sehe ich ganz oft. Der hat aber angefangen, Papa. Und so ein Satz, und ich fühle mich dann wie so ein Spießervater, ja, also so, dass ich so, sag ich immer, also wichtig ist nicht, wer anfängt, sondern wer aufhört. Ja? Sonst sind wir nicht besser als unsere eigenen Kids. Und sind wir so oft ähnlich. Aber worum geht es in diesem Text? Ich glaube, viele von euch werden es wissen. Ich möchte es trotzdem der Vollständigkeit halber mal erwähnen, dass es hier um Schadensersatz geht. Jesus geht es immer um den Schutz des Schwächeren, dem ein Schaden zugefügt worden ist, sodass man die nicht aus den Augen verliert, wortwörtlich, die ein Auge vielleicht verloren haben. Dass wir uns für die einsetzen, denen Unrecht angetan werden und dass es dort eine Wiedergutmachung gibt im Sinne von Schadensersatz. Und das lernt man vielleicht auch als Kind. Du gehst jetzt hin und entschuldigst dich. Ja, Entschuldigung. Dann frage ich manchmal, wofür entschuldigst du dich einfach? Ja, eigentlich. Und ich möchte eigentlich, dass sie es dann auch aussprechen. Und Jesus macht es mit uns auch. Indem wir das tun, übernehmen wir wieder Verantwortung für unser Handeln, für unser Denken und für unser Tun. Überleg dir, warum du dich entschuldigst und was du wieder gut machen willst. Und so kann ein Zusammenleben unter Menschen funktionieren, auch in der Gemeinde. Auch ein spannender Text, der 39er Vers hier. Ich aber sage euch, wehrt euch nicht, wenn euch jemand Böses tut. Wer euch auf die rechte Wange schlägt, dann haltet auch noch die linke hin oder die andere hin. Ich habe so ein bisschen gelesen über diesen Vers und hat damit so ein bisschen gekämpft. Eine Erklärung war, dass jemand meinte, indem du die andere Wange hinhältst, kommt der andere noch zum Überlegen. Also, ne, Pauline, du kommst jetzt hier nach vorne und schlägst mich. Ja, ich wäre erstmal so, wow, ne? Aber wenn ich zu dir sagen würde, hier, nimm die auch noch, dann würdest du dir erstmal denken, hä? Okay. Aber vielleicht doch nicht, ne? Ja, endlich, ja. Endlich fragt er mich. Aber ich finde, das ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke. Wenn wir zu unserem Feind nämlich sagen würden, oh, was willst du? Ich schlag dir auch noch eine rein. Es eskaliert doch sofort. So entstehen Schlägerei, ganz klassisch. Fußballstadion, geh mal hin. Guck's dir an. Schulhof. Da schlägt der eine zurück. Aber wenn du sagst, hier die auch noch. Wow. Dann überlegst du vielleicht mal. Jesus hat über Zorn geredet davor. Zorn. Der treibt uns dazu, zu unseren Wutausbrüchen diesen Zorn auch umzusetzen. Und dieses Innehalten ist so schwer, ich merke das bei mir immer wieder. Runterkommen, innehalten und überlegen, was mein nächster Schritt sein wird. Okay, wir sind im letzten Drittel, für alle, die so ein kleines Zeitgefühl haben wollen, im letzten Drittel der Predigt. Vers 43, man hat euch gelehrt, dass geboten wurde, liebe deine Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für alle, die euch verfolgen. Super spannend fand ich diesen Vers, weil ein Feind ist für mich der, der meine Familie angreifen will. Ein Feind ist der für mich, der mir die Vorfahrt nimmt oder der mein Haus einbrechen will. Das ist ein Feind für mich. Aber Jesus meinte die ganzen Leute gar nicht. Da sagt er, du setzt dich zur Wehr gegen die Leute, die deine Familie angreifen. Da kannst du dich schützend vorstellen. Das ist deine Aufgabe sogar. Aber worum es ihm geht in diesem Text, sind andere Leute. Wer ist gemeint in diesem Vers? Wer könnten die Feinde sein? Wir selbst, die wir hier sitzen. Wir. In dieser Gemeinde. Und die, die in den anderen Kirchen sitzen. Und die, die an den gleichen Gott glauben wie wir, aber es nur anders vielleicht ausleben. Die meint Jesus. Betet füreinander, seid füreinander da. Und macht euch nicht gegenseitig kaputt. Wie viele Kriege wurden im Namen des Glaubens geführt? Wie viele Menschen wurden abgeschlachtet, weil jemand dachte, er hat etwas besser verstanden als der andere? Und wie oft schlachten wir uns in diesem Raum ab, obwohl wir alle an den gleichen Gott glauben? Warum beten wir nicht füreinander und sind füreinander da, als uns zu sagen, dass wir so, wie wir sind, hier nicht reinpassen? Und es ist nichts Neues. Es gibt es seit Jahrtausenden. Und wir machen es immer noch so. Manchmal. Wir haben auch viele gute Zeiten, keine Frage. Aber heute geht es leider nicht um die guten Zeiten, sorry. Heute geht es um die mahnenden Worte, die Jesus zu mir sagt, zu uns sagt. Vers 45 rundet das vielleicht etwas ab. Betet für alle, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Ich weiß nicht, auf welcher Seite du spielst oder du dich zugehörig fühlst, bei den Gerechten, bei den Ungerechten, bei den Bösen, bei den Guten. Aber keiner von uns ist besser als der andere. Ob du mit 5 Jahren die ganzen Bücher der Bibel aufsagen kannst oder mit 75, ob du in der ersten Reihe sitzt oder in der letzten, ob du heute nicht zum Gottesdienst kommen wolltest, weil du einfach keine Lust hast, Menschen zu sehen, weiß nicht, was dein Struggle ist, aber keiner ist besser als du und keiner ist besser als jemand, der hier im Raum sitzt. Wir haben alle die gleiche Sonne über dem Kopf und den gleichen Regen. Und keiner ist besser als der andere. Dann handeln wir wie wahre Kinder Gottes. Wow. Wow. Was eine Aussage. Kommen wir langsam zum Ende. Die letzten 3 Verse. Die ich mit euch lesen will. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was ist daran besonders? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Ich übersetze mal, das kann jeder. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann eigentlich von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Nichts Besonderes. Und noch nicht mal das können wir manchmal. Ja? Okay. Vers 48, ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das ist so ein wichtiger Bibeltext eigentlich. Und was Menschen daraus gemacht haben, auf einmal haben sie angefangen zu sagen, ja, wir müssen jetzt vollkommen sein. Ja, wir müssen jetzt sündlos werden. Ja, wir müssen jetzt noch mehr Gesetze machen. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir Gott so gleich werden, dass wir eigentlich direkt, zack, oben auf dem Thron sitzen können neben ihm. Das haben wir aus diesem wertvollen Bibeltext gemacht. Nicht wie alle, aber ja, über die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte. Aber was bedeutet dieses Wort? Im Griechischen ist es dieses, dass wir unserem Zweck dienen, dass wir etwas, dass etwas ans Ziel kommt, dass wir unseren Zweck erfüllen, wofür wir geschaffen sind. Und nicht, dass wir auf einmal ja, noch bessere Speisegebote haben, noch eine stärkere Gesundheitsbotschaft, die gut ist, die gut ist. Aber nicht, um sich gegenseitig damit zu bekriegen, als ob man irgendwie einen Preis gewinnen will oder so. Der wahre Preis, den wir gewinnen können, ist, dass wir uns mit Respekt begegnen. Dass wir uns in unserer Andersartigkeit stehen lassen können, ohne Angst zu haben, unsere Werte aufzugeben. Wenn wir starke Werte haben, dann geben wir die nicht auf, nur weil wir jemanden akzeptieren, der anders ist als wir. Das ist wirklich der große Preis, der auf uns wartet. Wenn wir wie wahre, vollkommene Kinder Gottes sind, indem wir das aushalten können, dass jemand anders ist als wir und ihn dann nicht ausschließen. Am Ende noch Micha 6, Vers 8, ein Text aus dem Alten Testament. Ich habe mich als junger Mensch oft gefragt, was möchte denn Gott von mir? Was soll ich tun? Was muss ein guter Christ machen? Und du hast so viele Antworten. Und hier ist es kurz und knapp. Mensch, es ist dir doch schon längst gesagt, es ist. Du weißt es schon von Anbeginn der Zeit, was gut ist und was Gott von dir möchte, wie du leben sollst. Er fordert nichts anderes von euch. Nichts anderes, nur das. Als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor euren Gott euer Leben führt. Das ist alles, was Gott von euch will. Und ich dachte tatsächlich, als ich zum Glauben gefunden habe, das ist zu einfach, das ist zu wenig. Aber es ist auch das Schwerste überhaupt. Wie oft denke ich über andere, so würde ich es nicht machen. In allen Lebensbereichen, nicht nur in der Gemeinde. In meiner Familie. Ich will meiner Frau sagen, wie sie die Wäsche aufhängen soll. Das ist so eine Kleinigkeit und wir lachen. Aber es ist nicht auch eine Kleinigkeit, wo man merkt, es ist so schwer, den anderen stehen zu lassen, weil er Sachen anders macht. Beim Wäscheaufhängen, Udo, denke ich mir, bam, bam. Schüttel dich mal ein bisschen. Barmherzig sein, gut miteinander umgehen. Ich wünsche uns, dass wir das können als Gemeinde, als Menschen, dass wir freundlich zueinander sind. Wir alle können mal sauer sein, ja, aber wir alle haben auch die Fähigkeit, uns zu entschuldigen. Wer sauer sein kann, kann auch sorry sagen. Und ich wünsche, dass wir das machen. Und ich weiß, mahnende Worte sind so, oh, manchmal so nervig. Oder, Jamie? Aber es ist gut, wenn wir sie in unser Herz hineinlassen können und uns hinterfragen können. Lebe ich danach, Gott, wie du es von mir erwartest? Amen. Ich würde noch die Zeit kurz mir nehmen, um mit euch gemeinsam zu beten. Und ich möchte euch einladen, dazu aufzustehen. Allmächtiger Gott, Jesus Christus, harte Worte sind es an diesem Morgen. Ganz schwere, umsetzbare Worte, die du uns gibst. Und zum Glück müssen wir das nicht alleine bewerkstelligen, diese Reise, unseren Mitmenschen höher zu achten als uns selbst. Das Vorbild haben wir, wir haben dich, wir sehen dich, du hast es umsetzen können, selbst am Kreuz sagst du, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du kümmerst dich um deinen Nächsten, du kümmerst dich um die dich ans Kreuz geschlagen haben. Das Vorbild haben wir, aber wir brauchen deine Begleitung in unserem Alltag. Wenn die Emotionen hochkochen, wenn alte Konflikte schmerzen, gib uns den Mut, hinzugehen, um Vergebung zu bitten, Versöhnung lebendig werden zu lassen und Streit vielleicht gar nicht erst entstehen zu lassen in einem Ausmaße, das Beziehungen zerstört. Darum bitte ich dich, weil ich glaube, dass du hörst und hilfst, es zu erfüllen. Amen.